Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein 50 Jahre altes Buch hat in Italien wieder die Bestsellerlisten erobert. La Storia, die Geschichte von Elsa Morante. Sie gilt ja neben Natalia Ginzburg als wichtigste Schriftstellerin Italiens im 20. Jahrhundert. Und dass ihr erfolgreichster Roman jetzt wieder so viel gelesen wird, das ist nicht zuletzt einer Fernsehserie zu verdanken, die die Geschichte der Lehrerin Ida und ihrer zwei Söhne im Rom des Zweiten Weltkriegs offenbar zurückgebracht hat ins kollektive Bewusstsein. Perfektes Timing, also auch für eine Neuausgabe. Auch bei uns, Claudia Ruschkowski und Maja Pflug haben La Storia neu übersetzt und ich bin gespannt, was das für eine Herausforderung war und freue mich auf das Gespräch mit Maja Pflug. Hallo, herzlich willkommen nach München, Frau Pflug.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Der Roman ist ja 1974 in Italien erschienen und wurde gleich zu einem Bestseller und war auch ein großes Gesprächsthema. Wir haben ein schönes Zitat aus der New York Times damals gefunden. Da hieß es, das wäre zum ersten Mal seit Menschengedenken, dass in Italiens Espresso-Bars mal nicht über Fußball oder den letzten Politskandal diskutiert würde, sondern über ein Buch. Haben Sie das damals auch direkt so wahrgenommen, dieses Buch, und gleich gelesen? Oder wann war Ihre erste Begegnung mit La Storia?
Meine erste Begegnung mit La Storia war in den 80er Jahren, also doch einige Zeit später, weil in den 70er Jahren, als es erschienen ist, musste man auch ja oft weniger Romane als vielmehr Sach- oder politische Literatur lesen. Und auch in der Kritik ist ja dieser Roman, als er erschienen ist, auf starke Kritik gestoßen. So, sagen wir mal, ideologische Kritik. Ja? Also er sei individualistisch und pessimistisch und alles Mögliche. Also jedenfalls selbst Pasolini hat den Roman, obwohl er sehr guter Freund von Morante war, hat den Roman kritisiert, aber auf eine natürlich differenziertere Art. Aber das Publikum, die Leser, die haben also sich auf diesen Roman gestürzt, weil Elsa Morante auch darauf bestanden hatte beim Einaudi-Verlag, dass das Buch als Taschenbuch erscheint, also wenig kostet und für alle erschwinglich ist. Und das war ihr Ziel, dass das Buch von allen gelesen werden soll. Ja.
Jetzt übertragen Sie ja seit 4 Jahrzehnten italienische Literatur ins Deutsche. Was hat Sie an dieser Anfrage gereizt? Als Sie haben ja auch schon andere Texte von Elsa Morante übersetzt. Was war der Reiz daran, das jetzt zusammen mit Claudia Ruschkowski, dieses Riesenwerk, sich vorzunehmen?
Na, das ist natürlich eine Herausforderung, wie man sie sich schöner eigentlich nicht wünschen kann. Und als ich es angeboten bekam, habe ich gedacht, das kann man nicht ablesen, aber ich möchte es nicht alleine machen. Und dann haben wir uns sozusagen zusammengesetzt und haben beschlossen, wir machen das zusammen. Und das war auch die einzige richtige Entscheidung, weil es bei einem so langen Werk braucht man ja auch einen sehr langen Atem und die Möglichkeit des ständigen Austauschs ist
was
ganz Besonderes.
Wie macht man denn das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie zwei Übersetzerinnen einen Roman übersetzen. Schicken sie sich dann die Kapitel hin und her oder wie läuft das ab?
Naja, also wir haben so begonnen, wir haben das erste Kapitel komplett gemeinsam gemacht. Wir haben jeder eine Version erstellt, dann haben wir uns zusammengesetzt, also an einen Schreibtisch und haben dieses Kapitel zusammen formuliert und haben praktisch über alle Einzelheiten immer gesprochen, uns immer geeinigt und dadurch haben wir ja praktisch schon eine Spur gelegt, eine Richtung bestimmt. Und im Weiteren haben wir jedenfalls die Kapitel übersetzt und uns hin und her geschickt und uns auch getroffen und immer wieder darauf geachtet, dass der Fluss zusammenfließt, wie soll ich sagen, ja.
Als das Buch da das erste Mal auf Deutsch übersetzt wurde von Hanneliese Hinderberger, da stand in einer Kritik im Spiegel, dass diese starren Verniedlichungsformen in der deutschen Ausgabe nicht so gut passen, weil das einfach aus dem Italienischen gar nicht übertragbar wäre, diese Art der Umgangssprache. Was haben Sie jetzt anders gemacht in dieser Neuübersetzung? Nimmt man sich da vorher sowas vor oder entsteht das dann erst während der Arbeit?
Also, dass man diese Verniedlichungsformen, die ja auch in Rom nochmal besonders kultiviert werden, dass man die nicht im Deutschen so übertragen kann, ist ganz klar, weil das würde im Deutschen also einfach fürchterlich sein, ja. Und das entsteht, ich denke, das entsteht situativ. Sozusagen bei jedem Satz, wo so etwas vorkommt, entsteht, wie man damit umgeht. Und ob man auch eine Verkleinerungsform nimmt oder ob man ein Adjektiv nimmt oder ob man gar nichts braucht, das ergibt sich aus dem Zusammenhang.
Es gibt ja auch zwei verschiedene Erzählebenen in La Storia. Das ist einmal die Geschichte von Iduza, dieser Hauptfigur und ihren Kindern und ihrem Leben. Und dann gibt es aber auch noch so eine Art, ich würde fast sagen, im Stil eines Nachrichtentickers geschriebene Ebene, wo immer die Weltgeschichte quasi reinkommt. Was entsteht dadurch nochmal für so einen Kontrast zwischen diesen beiden Ebenen?
Ja, was Elsa Morganti wahrscheinlich, also was man daran auch sehr gut sehen kann, ist, auf der einen Seite ist die Geschichte mit dem großen S, wie die Italiener sagen, also die historische Geschichte, die wird aufgelistet in mehr oder weniger neutralen Notaten, ja. Und auf der anderen Nachfolgen kommt der Roman oder das Romankapitel und zeigt, was diese Gewalt des Krieges zum Beispiel auf die Individuen, welchen Einfluss das hat und wie Angst und Gewalt eben die Menschen kaputt machen und verunsichern. Und ich denke, die Aktualität des Buches heute ist ja auch, dass wir im Fernsehen ja also permanent mit Kriegsbildern konfrontiert sind und unsere Zeit ja stark auch vom Krieg jetzt beeinflusst ist.
Denken Sie, das ist auch ein Grund, warum der Roman jetzt nochmal so stark zurückgekehrt ist, dass er doch irgendwie quasi anschlussfähig an unsere Gegenwart ist?
Ja, ich denke, dass eben da eine unglaubliche Aktualität hat er dadurch, also eine noch stärkere Aktualität hat er erneut wieder gewonnen, weil er sich ja in jeder Form also eben die Gewalt aufzeigt und sich auffordert, sich zu wehren und dagegen, also gegen die Gewalt versucht anzugehen.
Wie würden Sie denn diese Erzählerin, das ist ja Iduza, diese Hauptfigur Ida, eine Volksschullehrerin, die auch eine jüdische Mutter hat, also auch während der Nazi-Zeit Angst haben musste, dass sie selbst als Jüdin deportiert wird. Was ist das für eine Erzählerin? Was haben Sie da versucht für einen Ton zu finden?
Ida Iduza. Ida ist eigentlich eine sehr zarte Person und sie ist ja auch sehr, sehr anfällig. Und das Buch beginnt ja auch mit einer Vergewaltigung. Ida wird vergewaltigt von einem ganz jungen Soldaten, der noch nie von zu Hause weg, also deutschen Soldaten, der noch nie von zu Hause weg war und in seiner Verzweiflung und seinem Heimweh eigentlich dieser, also in einer Schwächesituation einer anderen dieser Frau begegnet und eigentlich zuerst mal gar keine bösen Absichten hat und dann entwickelt sich diese Situation und Ida ist so verschreckt, dass sie, also diese Gestalt ist ein Beispiel dafür, wie die Zerrüttung ununterbrochen fortschreitet, so sehe ich das.
Und sie hat ja dann zwei Söhne, also einen schon Teenager-Alter, würde ich mal sagen, und der andere eben der Sohn, der aus dieser Vergewaltigung hervorgegangen ist. Was würden Sie sagen, hat sie für ein Verhältnis zu diesen unterschiedlichen Kindern?
Also Nino und Giuseppe. Und Nino ist ihr Held und ist ihr Ein und Alles, also bis dann eben Giuseppe kommt. Aber Nino ist der Unbesiegbare eigentlich, oder so sieht sie ihn, ja. Und Nino kämpft auch gegen seine Mutter. Nino ist am Anfang vom Faschismus, also mit 12 oder 13 vom Faschismus begeistert und versucht auf jede Weise der Schule zu entkommen und also will nur machen, was er mit seinen Freunden eben vorhat. Aber dann findet er sich im Widerstand wieder und kommt nur noch ganz selten und Ida ist ja dann auch auf der Flucht. Aber er ist für sie meiner Ansicht nach wirklich auch, der verkörpert das Leben und die Hoffnung. Ja. Während der Giuseppe ist ein ganz zartes, sehr kleines Kind, aber Giuseppe ist die verkörperte Freude, das verkörperte Leben. Ja. Und was bei Giuseppe hat sie halt manchmal Angst, dass ihm was passieren könnte. Das ist ihre Hauptsorge.
Ich habe schon anfangs gesagt, Sie haben ja auch andere Texte von Elsa Morante übertragen. Würden Sie sagen, dass La Storia ihr Hauptwerk ist und das Wichtigste, was sie geschrieben hat?
Also ich liebe auch ihre anderen Romane und ich habe zwei kleine Bände eigentlich von ihr übersetzt. Und eins sind so Essays und Also La Storia ist sicher das Hauptwerk, das glaube ich auch. Aber es ist also durchaus, wenn man da angebissen hat, sollte man auch noch alle anderen Romane lesen.
Sie haben ja ganz schön umrissen, um was es in dem Roman geht. Es ist ja doch auch ein historischer Stoff. Müssen Sie sich denn da eigentlich noch irgendwie vorbereiten? Oder ist das, wenn man so viel Erfahrung mit dem Übersetzen hat wie Sie, gar nicht mehr nötig?
Ja, man liest natürlich immer also nebenbei Dinge, die vielleicht das Thema auf irgendeine Weise betreffen. Und ich habe auch schon also in mehreren Romanen war ich schon mit dem Thema konfrontiert, auch bei Ginsburg natürlich und auch bei der Ginsburg-Biografie, sodass ich relativ viel Erfahrung schon damit gesammelt hatte. Aber trotzdem muss man immer noch mal einen kleinen Faktencheck machen und sowas.
Und ich fand es so schön, Sie haben im Nachwort ein schönes Zitat von Natalia Ginsburg, die sagte über ihre Arbeit der Übersetzerin, man müsse sich wie die Ameise an ein Blatt, an jedes Wort klammern, gleichzeitig ungeduldig wie ein Pferd voraneilen, ohne jedes Ganze aus den Augen zu verlieren. Was ist Ihnen denn dabei schwerer gefallen, die Ameisenarbeit oder das Voranstürmen?
Ja, wie soll ich das sagen? Das hat Natalia im Nachwort zu ihrer Übersetzung von Madame Bovary geschrieben. Und sie hat auch geschrieben, man muss die Augen fest auf die geliebte Welt des anderen gerichtet halten, um da weiterzukommen, aber gleichzeitig eben sich an jedes Wort klammern. Und das, ich weiß nicht, das ist nicht so, das eine oder das andere ist schwerer, sondern es ist eher, man muss beides verbinden können. Ja, das stimmt. Weil wenn man an einem Wort hängen bleibt, dann muss man ja irgendwann weitergehen. Und am Schluss muss von dieser kleinen, feinen Schleifarbeit eben darf man nichts mehr erkennen. Und dahin zu kommen, das ist irgendwie die Kunst.
Maja Pflug, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach München.
Danke.
Und die Neuübersetzung von La Storia durch Maja Pflug und Claudia Ruschkowski ist beim Wagenbach Verlag erschienen.